Herzlich willkommen zum Investors Talk Impulse für Ihre Geldanlage. Hier hören Sie, was die Finanzwelt bewegt und wie Expertinnen und Experten der NordLB den Kapitalmarkt analysieren. Noch ein kurzer Hinweis, bevor es losgeht.
Die in diesem Podcast besprochenen Aktienfonds und Finanzprodukte stellen keine Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die NordLB haftet nicht für etwaige Verluste, die dadurch entstehen, dass im Podcast genannte Gedanken und Ideen ohne individuelle Beratung und Empfehlung umgesetzt werden.
Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge unseres NordLB Podcast Investors Talk Impulse für Ihre Geldanlage. Ich bin Marcel Leist, Ihr Podcast-Host wie immer aus dem Portfolio- und Generationenmanagement. Und bei mir ist heute auch schon im Grunde Stammgast hier.
Das kann man so nicht sagen.
Doch, kann man so nicht sagen.
Definitiv. Gelegentlicher Besucher, würde ich sagen.
Tobias Basser aus dem Makro Research. Und wir wollen uns heute in unserem aktuellen Podcast mal dem Halbjahr widmen. 2026 ist schon zur Hälfte rum. Wahnsinn. Man könnte sagen, um in der Fußball-WM zu bleiben, Halbzeitpause jetzt für dieses Jahr. Und das ist doch gut. Es gibt auch mal so eine Halbzeitpausenshow. Und jetzt soll die ja noch größer werden beim aktuellen WM-Finale. Wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, ist das schon erfolgt. Und jetzt gucken wir doch mal, ob wir auch so eine Halbzeitshow hier hinbekommen.
Tanzen würde ich aber nicht und singen auch nicht. Ich will ja niemanden vergraulen.
Ja, schade eigentlich, dass wir kein Video aufnehmen, ne? Aber vielleicht gibt es da noch ein Bild dazu. Wir gucken mal. Wollen uns aber den Kapitalmärkten widmen und gucken, okay, wir sind jetzt so ein bisschen in der Sommerpause unterwegs. Was ist eigentlich bis hierhin in diesem Jahr passiert? Ich würde sagen, Tobias, eine ganze Menge ist passiert, was vielleicht erwartbar war, aber viel auch Unerwartetes, sei es ein Konflikt in Nahost, der uns seit März begleitet, sei es ein neuer Fed-Chef, was dann schon wieder erwartbarer war, als auch
zumindest der Vorname.
Der Vorname, genau, das hat man im letzten zum Jahresauftakt ja auch gesagt, ein Kevin Wirtz, das hat sich dann auch bestätigt. Von daher gucken wir einfach heute mal drauf, wie hat sich es bis hierhin entwickelt und natürlich, was dann für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch interessant ist, wie wird es sich nach vorne aus unserer Sicht entwickeln, wie sind unsere Prognosen und wie sehen wir das aktuelle Umfeld eigentlich. Von daher erstmal das Wort an dich, Tobias. Wie siehst du das erste Halbjahr und was erwartest du vielleicht auch fürs zweite Halbjahr, zumindest mal erstmal als grobe Themen, als Einstieg für heute?
Ja, das ist relativ einfach zu beantworten, weil eine Sache sehr klar ist, und das haben wir eigentlich immer auch im Fokus gehabt, die US-Geldpolitik bleibt der ganz, ganz zentrale Faktor, der die internationalen Finanzmärkte in Bewegung hält. Das ist einfach so und das wird auch, da muss man kein Prophet sein, das wird perspektivisch auch erstmal so bleiben. Und da muss man sagen, hat es so ein bisschen Überraschungen gegeben, nicht unbedingt den Namen des neuen Fed-Chefs, insbesondere nicht den Vornamen. Und auch, dass man eher zögerlich jetzt agiert, hat uns eigentlich nicht so überrascht. Wobei der ein oder andere interessierte Beobachter und Marktteilnehmer ja schon ambitionierte Zinsanhebungserwartungen hatte, die dann durch den Konflikt am Persischen Golf nochmal regelrecht gehebelt worden sind, wenn man so will. Das war einfach beobachtbar. Bis jetzt ist nichts passiert. Und man muss eins sagen, Kevin Warsh spielt sehr geschickt auf Zeit. Er hat jetzt diese Arbeitskreise eingerichtet. Die sollen schon mal frühzeitig irgendwie so ein bisschen Vorresultate präsentieren und bis Dezember sozusagen einen finalen Bericht abgeben. Das verschafft ihm natürlich in dieser Phase erhöhter Inflation, die jetzt nicht völlig überraschend gekommen ist, verschafft ihm das natürlich eine gewisse Zeit, weil er sowohl dem Weißen Haus, was ja eigentlich weiterhin lieber niedrigere Leitzinsen hätte, als auch einigen Anhängern von höheren Leitzinsen sagen kann, wir sollten jetzt vielleicht doch wirklich erstmal auf die Ergebnisse der Arbeitskreise warten. Also insofern war das ein Geniestreich von ihm, das so zu machen. Man kann eigentlich auch davon ausgehen, er will ja ein paar Sachen verändern. Da werden wir gleich noch etwas intensiver drüber sprechen, aber man kann auch davon ausgehen, dass er durch die Besetzung und auch durch seinen Präsenz bei Sitzungen oder durch Gespräche mit den entsprechenden Personen, die da benannt sind, auch hinter den Kulissen Einfluss auf die Ergebnisse dieser Arbeitskreise ausüben wird. Und das ist natürlich ein viel eleganterer Weg zu sagen, okay, wir haben das im Arbeitskreis beschlossen, als zu sagen, ich hätte das gerne so. Und insofern ist das eigentlich von ihm sehr intelligent, wie er das macht, die Notenbank da so umzubauen, wie er sich das vorstellt, ohne dass das dann unbedingt seine Ideen sein müssen, weil die ja offiziell wahrscheinlich dann aus den Arbeitskreisen kommen werden. Und zwei Dinge werden passieren. Man wird anders kommunizieren. Also er ist kein Freund von Forward Guidance. Er will also weniger Signale aussenden, weil er eben fürchtet, sonst zum Gefangenen alter Worte zu werden. Also er hat die Angst, dass wenn man etwas sagt, was man vielleicht machen wollen wird und das dann aber noch nicht macht, dann ändert sich die Welt, hat man irgendwas als Wort in die Welt gesetzt, was eine Erwartungshaltung auslöst. Und wenn man dann statt dem eigentlich avisierten A aus guten Gründen B machen muss, dann verliert man unnötig an Glaubwürdigkeit. Und das ist so eins seiner ganz zentralen Argumente. Das heißt, die FED wird perspektivisch weniger kommunizieren. Und damit ist ja auch begonnen worden. Er nimmt ja sozusagen an den Dotplots auch gar nicht teil, lässt seine Mitarbeiter und Menschen, die ihn da im FOMC auch entscheidungstechnisch unterstützen, weiterhin das erstmal machen. Aber wir können eigentlich fest davon ausgehen, dass grundsätzlich bei dem Arbeitskreis, der sich mit der externen Kommunikation beschäftigt, rauskommen wird, dass man weniger nach außen an Informationen geben wird. Das ist relativ klar. Und die zweite Sache, die auch relativ klar ist, er wird versuchen, das Bilanzvolumen der FED abzubauen. Darüber haben wir schon häufiger gesprochen. Das wird keine einfache Aufgabe werden. Da sprechen wir vielleicht gleich nochmal etwas detaillierter drüber. Aber das ist schon so eine Idee, die er hat. Und das sind so die zwei Sachen, die bei diesen Arbeitskreisen dann rauskommen werden. Und bis die Ergebnisse da sind, wird er, auch weil das aktuelle Inflationsumfeld mit den Daten, die jetzt jüngst gemeldet worden sind, das zulässt, erstmal auf Zeit spielen und wird abwarten und wird dann sozusagen ab dem vierten Quartal mit den Ergebnissen, auch den finalen Ergebnissen wahrscheinlich der Arbeitskreise, sozusagen erst so wirklich richtig tätig werden wollen. Und das ist etwas, was eigentlich sehr gut in unser Bild passt, was wir sozusagen zuvor schon gezeichnet haben. Es gab hier und da Überraschungen, aber im Großen und Ganzen spielt er jetzt wahrscheinlich erstmal auf Zeit, wird nicht das Leitzinsniveau anheben und dann sehen wir mal, wie es weitergeht. Ne?
Nicht anheben ist gut. Wir hatten ja gerade in unserer Runde hier diskutiert, mit euch zusammen eher Senkungen dann auch tatsächlich, die auf der Agenda stehen zum Jahresende, zum Jahresanfang nächsten Jahres. Und mir ist noch ein Satz dann auch im Gedächtnis geblieben, dass wir vielleicht sogar im nächsten Jahr dann irgendwann über Deflationsangst sprechen könnten. Das kann man sich im Moment noch schwer vorstellen in dem Umfeld erhöhter Inflation. Wie seht ihr das und wie sind da nochmal eure Prognosen konkret jetzt auch für das nächste halbe Jahr, beziehungsweise Dreivierteljahr vielleicht auch?
Ja, also ganz kurzfristig ist jetzt auch nach diesen wirklich hervorragenden Zahlen, die überraschend niedrig waren, ist natürlich jetzt erstmal eine Gegenbewegung zu erwarten, auch weil der Ölpreis das erforderlich machen wird. Das ist für die Juli-Daten dann relativ klar, gerade bei den CPIs, dass es da jetzt mal in die andere Richtung gehen wird. Aber jetzt auch nicht katastrophal, wird ein bisschen anziehen wieder. Im Großen und Ganzen wird ab dem vierten Quartal relativ klar, dass die Lage an der makroökonomischen Preisfront in den USA sich dramatisch beruhigen wird und dass wir in 2027 und in 2028 wirklich, also in 27 schon die 2% ins Blickfeld bekommen werden und im zweiten Halbjahr 27 werden wir dann wahrscheinlich sogar auch Jahresraten der CPIs sehen, die dann schon unter 2% liegen. Und dieser Trend wird sich in 28 mit aller Unsicherheit, die jetzt geopolitisch und so weiter da ist, aber wenn sich das nicht sozusagen nochmal verschärft und es ist eigentlich ja nicht davon auszugehen, dass wir über 3 Jahre einen Krieg haben, der den Ölpreis wirklich nach oben zieht, dann ist eigentlich davon auszugehen, dass wir Inflationsraten haben, die wirklich nicht nur unproblematisch sind, sondern die bei einzelnen Beobachtern unserer Auffassung nach wirklich dann übertriebene Deflationserwartungen auslösen werden. Und das ist der Grund, warum wir eigentlich darauf setzen, dass es eher Zinssenkungen geben wird. Und das wird ab dem vierten Quartal 2026 sehr klar werden, dass es wahrscheinlich in diese Richtung geht. Und dann werden wir diese Diskussion über Zinssenkungen haben. Und das ist etwas, was natürlich für den Devisenmarkt eine riesige Bedeutung hat. Denn momentan preist der Devisenmarkt sehr ambitioniert. Und das ist ein Teil Aspekt der aktuellen Dollarstärke preist sehr offensive Leitzinsanhebungen der FED ein. Die EZB hat ja nun schon gehandelt und der Markt sieht jetzt die FED unter Zugzwang und preist hier ein Handeln der FED ein und das wird so nicht kommen, unserer Auffassung nach. Und deswegen sind wir der festen Überzeugung, dass sich der Dollar gegenüber dem Euro auf jeden Fall im Laufe des Jahres eher schwächer präsentieren wird. Wir sehen aber auch keine 1,30, selbst wenn jetzt Überraschungen bei den Zinsschritten kommen und eben nicht Zinsanhebungen geben wird, sondern wir eher Zinssenkungen sehen werden. Wie das dann genau zeitlich laufen wird, hängt natürlich von vielen Faktoren ab, aber so strategisch gesprochen von der Grundtendenz werden wir im zweiten Halbjahr, gerade zum Ende des zweiten Halbjahres 26, eben eher wirklich über Zinssenkungen reden in den USA. Und das wird am Devisenmarkt sicherlich den Dollar belasten, aber wir sehen jetzt auch keine wirklich absolute Schwäche Richtung 1,30, weil Kevin Warsh und Geldpolitik ist eben ein ja, einer Kunst mit vielen Facetten, über die sozusagen ja wahrscheinlich nicht ganz einfachen, aber doch dann durchführbaren Maßnahmen zur Schrumpfung der Fettbilanz eigentlich eine Geldpolitik machen wird, die zwar niedrigere kurzfristige Zinsen vorsehen wird, die aber eben auch weniger Liquiditätsversorgung beinhalten wird, sodass in der Summe die Geldpolitik gar nicht so viel expansiver ist, selbst wenn die Zinsen jetzt in die andere Richtung gehen, als dass der Devisenmarkt momentan so weitgehend erwartet. Das, denke ich, ist auch relativ klar. Insofern sind wir jetzt nicht optimistisch für den Dollar, aber eben auch nur sehr vorsichtig pessimistisch und würden jetzt eben keine Katastrophenszenarien Richtung 1,30 wieder an die Wand malen wollen, sondern sind eigentlich sehr entspannt und sehen da eher mal so eine 1,19. Wenn wir mal eine 1,20, 1,21 im Überschwung sehen, wird das auch kein Problem sein. Aber wir setzen jetzt nicht darauf, dass der Dollar wirklich massiv unter Druck kommen wird.
Was ja im Grunde auch nicht im Interesse der US-Regierung ganz am Ende des Tages ist, auch wenn man da einen schwächeren Dollar grundsätzlich vielleicht begrüßt, einen etwas schwächeren, um auch das Thema Exporte und Co. eben anzukurbeln. Aber ganz schwach sollte er auch nicht werden, weil man braucht eine starke Währung im Grunde auch, um andere Interessen auch durchzusetzen.
Und sagen wir es doch, die Verschuldung der USA sind ein riesiges Problem. Und das wird auch so bleiben.
So offensiv ansprechen.
Genau, ja, das können absolut. Wir so offensiv, sollten wir es auch wirklich sagen. Das ist ein Riesenproblem. Da wird man Maßnahmen ergreifen müssen. Da gibt es Ideen, aber momentan gibt es noch keine Lösungen. Es ist auch noch ein bisschen Zeit. Also es ist jetzt nicht so, dass das Problem so akut ist, dass Scott Bessent jetzt von heute auf morgen neues Geld organisieren muss. Wobei es hilfreich wäre, wenn das tun würde. Aber es ist kein akutes Problem. Aber da wird was passieren müssen. Da würden natürlich keine Lösung, die sozusagen alle glücklich machen wird, da würden natürlich niedrigere Zinsen auch helfen, weil die Zinsen momentan schon zu einem Problem für die US-Administration wären. Und das ist auch einer der Gründe, warum man dort eben immer wieder, jetzt dezenter als unter dem Vorgänger von Kevin Warsh, aber wenn man immer wieder darauf hinweist, dass es mit den Zinsen eigentlich in die andere Richtung gehen sollte. Und wir denken auch, dass das mit fallenden Leitzinsen trotz einer Bilanzreduktion der Fed dann auch passieren wird. Also das Kapitalmarktzinsniveau in den USA sehen wir eher eine Spur niedriger. Jetzt rennt natürlich, obwohl er eigentlich ja nicht kommunizieren will, gerade Kevin Warsh, der kein Freund der Worte ist, aber doch mit den Worten doch sehr gut umgehen kann, eigentlich muss man auch sagen, also macht da einen hervorragenden Job, rennt rum und verbreitet gerade sozusagen ein sehr falkenhaftes Bild der Lage. Das ist, denke ich, sehr bemerkenswert. Das ist unserer Auffassung nach einer Tatsache geschuldet. Er versucht, die Inflationserwartungen der privaten Wirtschaftssubjekte auf niedrigem Niveau zu verankern und da sind Worte halt billig. Wir würden das nicht als sozusagen Vorwortkreis, die er ja ohnehin nicht übermäßig schätzt, und als Signal für baldige Zinsanhebungen werten, sondern wir würden eher sogar sagen, das ist ein Substitut für diese Zinsanhebungen, indem er eben versucht, mit in Anführungszeichen billigen Worten, die er sehr gekonnt sozusagen in die Öffentlichkeit setzt, den Eindruck zu erwecken, dass man jetzt auf jeden Fall gegen die Inflation kämpfen wird. Und eigentlich hofft, dass man dann eben an der Zinsschraube gar nicht wird drehen müssen, sondern dass die Worte dann reichen werden. Also er macht im Prinzip gerade das, was er eigentlich gar nicht machen will. Aber das macht er sehr gut, muss man auch ehrlicherweise sagen.
Ja, und wenn man dann auf die Markterwartung guckt, auch auf die Inflationserwartung, tatsächlich auch so Inflationsswaps und so weiter, sieht man das auch am aktuellen Rand auch schon, dass trotz, sag ich mal, der immer noch relativ oder auf erhöhtem Niveau verharrenden Ölpreise diese Inflationserwartungen ein Stück runterkommen. Ne? Also das konnte man dann schon beobachten. Von daher, die Worte wirken.
Genau, genau. Wobei ich sagen würde, dass er nicht unbedingt die institutionellen Anleger mit den Worten steuern will, sondern vor allem die privaten Haushalte, um da sozusagen kein Aufflammen oder Aufkeimen höherer Inflationserwartungen zuzulassen. Denn das würde sich ja natürlich verfestigen, wenn wir am Arbeitsmarkt höhere Lohnforderungen, deutlich höhere Lohnforderungen kriegen würden, aufgrund höherer Inflationserwartungen bei den privaten Haushalten, würden wir Zweitrundeneffekte haben. Und das ist, glaube ich, das Große und Wichtige, was man jetzt nochmal festhalten sollte. Die aktuellen Inflationsdaten aus den USA zeigen eher, dass wir eben diese Zweitrundeneffekte nicht haben. Und das schafft natürlich auch jetzt wirklich die Zeit, jetzt erstmal abzuwarten und dann vielleicht zum Ende des Jahres hin die Zinsschraube dann in die andere Richtung mal in Bewegung zu setzen. Und das ist so eigentlich unser Bild der Lage.
Ja, vielen Dank auf jeden Fall da schon mal für diese Einschätzung. Und wir gucken gleich auch nochmal natürlich in Richtung der Aktienmärkte und Investitionsmärkte. Vielleicht noch eine Frage, und das spielt dann ja ein Stück weit auch auf die Aktienmärkte mit rein. Wenn die Fed Zinsen senkt, ist das ja erstmal grundsätzlich positiv, sage ich mal, für Risikoassets, weil die eben von niedrigen Zinsen im Besonderen profitieren. Gleichzeitig soll ja auch die Bilanzsumme schrumpfen, was wiederum eher nicht so ein günstiges Umfeld ist. Wie sieht das aus seiner Meinung nach aus? Also wie kann man das schaffen oder wie will Kevin Warsaw vielleicht auch schaffen, das zu machen? Hat er da schon einen konkreten Plan aus deiner Sicht und lässt sich der dann vielleicht auch umsetzen? Weil ein Interesse, glaube ich, gerade auch vom aktuellen US-Präsidenten ist sicherlich nicht, durch so eine Politik dann die Aktienmärkte in irgendeiner Weise zu belasten, sondern es wird sich ja durchaus damit gebrüstet, wie gut die laufen und auf welche neuen Höchststände die ganzen gestiegen sind und so weiter. Das würde ja so ein bisschen das Ganze konterkarieren. Wie schätzt du das ein, bevor wir jetzt dann gleich auf die Aktienmärkte nochmal direkt gucken?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, so hundertprozentig genau weiß er nicht, wie er da vorgehen will. Er hat eine Grundidee. Ich glaube, er schaut auch wirklich, ich glaube, wenn ich es richtig gesehen habe, hat er den Rajan da in diesen entsprechenden Arbeitskreis gesetzt, der wirklich ein außerkoroner Experte da ist. Ich glaube, da ist er wirklich gespannt auf die Ergebnisse auch. Er hat eine Grundidee wahrscheinlich, aber so ganz einfach wird das nicht, weil also in den aktuellen Markt Treasuries zu geben, die man sozusagen auf der Bilanz hat, wäre wahrscheinlich auch keine besonders gute Idee. Und MBSen aktiv zu verkaufen, ist sicherlich auch nicht ganz einfach, weil der Immobilienmarkt in den USA, und das hat Warsh ja auf Reporter-Rückfrage in seiner ersten, nach seiner ersten Sitzung in der Pressekonferenz auch betont, das war eine der wenigen inhaltlichen Dinge, die er da auf eine geschickte Reporterfrage gesagt, wirklich inhaltlich auch gesagt hat. Das ist alles ein sehr schwieriges Umfeld für ihn. Wir glauben auch deswegen, um die Geldpolitik nicht wirklich massiv anders auszurichten, dass es Leitzinssenkungen geben wird müssen, um sozusagen die negativen Auswirkungen, zum Beispiel auf den Immobilienmarkt, aber auch auf die Aktienmärkte, die eben von der Bilanzreduktion der Fed ausgehen werden, fast schon zwangsläufig, um die so ein bisschen zu kompensieren. Das könnte auch der Deal sein, den er mit Donald Trump hat. Trump kriegt seine Leitzinssenkungen und er darf ein bisschen QT machen. Und in der Summe würde die Geldpolitik, wenn man das geschickt koordiniert, ja sich im Vergleich zu heute gar nicht so sehr verändern. Die Idee, die dahinter steht, und er ist da ja bekannt für, er hat ja dieses Reverse-Robin-Hood-Bild-Regel, über welches wir schon gesprochen hatten, regelrecht geprägt, ist halt, dass er der festen Überzeugung ist, dass die Steuerungsimpulse, die die Notenbank am langen Ende durch die QE-Maßnahmen ausgelöst hat, dass die sozusagen Nebenwirkungen haben, die unerwünscht sind, weil ja direkt Assets gekauft werden und die Assetpreise dann natürlich beeinflusst werden und dann man auch direkt Risikoprämien beeinflusst, was ja auch nochmal eine Auswirkung auf die Kapitalmärkte hat. Und da will er weg, er will wieder in die traditionelle Welt, wo man sozusagen das kurzfristige Zinsniveau steuert und dem Markt eigentlich dann das langfristige Zinsniveau weitgehend zum Setzen überlässt, wobei der Markt natürlich auch darauf reagiert, wie die zukünftig erwarteten kurzfristigen Zinsen sich bewegen werden, wo die Geldpolitik dann eben indirekt auch natürlich weiterhin Auswirkungen auf das langfristige Zinsniveau haben wird, aber eben weniger direkt. Und dieses direkte Beeinflussen der langfristigen Zinsen, das ist ihm wirklich ein Dorn im Auge, weil dort eben auch Risikoprämien in Bewegung gesetzt werden. Und das will er eigentlich eher nicht. Und da wird man sehen, da wird man eine Lösung finden. Die wird wahrscheinlich auch tragfähig sein, weil die Leute, die sich damit beschäftigen, wirklich ein tiefgreifendes Verständnis der Zusammenhänge haben. Und er hat da eine Idee, aber ich glaube, er ist auch offen und er scheint ja auch wirklich intern gerne zu diskutieren und ist sehr, sehr, sehr diskussionsfreudig, betont er ja auch immer wieder. Er ist offen für gute Lösungen und man wird da Mittel und Wege finden, eben durch kompensierende Leitzinssenkungen die unerwünschten Effekte der Bilanzverkürzung der Fed in den Griff zu bekommen. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz zentrale Botschaft, sowohl für den US-Immobilienmarkt, aber auch für die globalen Aktienmärkte.
Ja, vielen Dank auch dafür, nochmal für deine Einschätzung. Tatsächlich, den Namen Kevin Warsh wird man sich merken müssen, zwangsläufigerweise, weil es doch einer der wichtigsten Personalien ist, bis auf Weiteres. Und vor allen Dingen auch gerade, wenn dann die Ergebnisse der Arbeitskreise zum Jahresende kommen. Ich glaube, das hat auf alle Anlageklassen Auswirkungen am Ende des Tages, wie dann die zukünftige Vorgehensweise einfach auch ist, wie die zukünftige Strategie der Fed auch aussieht. Und da sind wir auch schon ein Stück weit rüber geschwenkt zu den Aktienmärkten. Weil wenn man dann jetzt zum Halbjahr drauf guckt, muss man tatsächlich sagen, trotz der ganzen Konfliktherde, die sich dann aufgetan haben im ersten Halbjahr, ist im Grunde der Gesamtmarkt wirklich, wirklich gut gelaufen. Ne? Also das ist global so, das ist in den USA so, das ist in Europa so, in Emerging Markets, in Japan. Wenn man sich diese Regionen anguckt, ist es tatsächlich so, dass alle im Grunde fast zweistellige Renditen eingefahren haben. In den Emerging Markets und Japan besonders stark. Also da ist es tatsächlich so, dass die Aktienmärkte ziemlich stark zugelegt haben. Und
wobei in Japan die Währung natürlich auch sehr schwach ist.
Ja, natürlich. Den Währungseffekt mal unberücksichtigt gelassen in diesem Kontext. Aber wenn man rein den Aktienmarkt sich anguckt und wenn man dann schaut, welche Unternehmen sind das eigentlich, die diese Märkte vorantreiben, da muss man ganz klar sagen, gibt es ein großes Thema, das nennt sich KI-Infrastrukturaufbau. Alle Unternehmen, die in irgendeiner Weise etwas damit zu tun haben und dafür Chips liefern, sei es Kühlgeräte, sei es Infrastrukturdienstleistungen, also Gebäudebau, sei es Strom, sei es Speicherchips, das ist im Moment der heißeste Trend sozusagen und auch mit der größten Wertentwicklung. Alles das ist wirklich, hat die globalen Aktienmärkte nach oben gezogen. Davon haben wir in Europa leider ein bisschen weniger. Es gibt so ein paar Unternehmen, die in dem Markt unterwegs sind, deswegen ist Europa auch so ein bisschen hinten dran aktuell. In Japan und auch in Asien insbesondere, im Emerging Market Asien, sieht das ein bisschen anders aus. Die haben davon sehr viele Unternehmen und auch in den USA sind ein paar davon ansässig. Deswegen sind die Märkte dort auch sehr, sehr gut gelaufen. Man sieht im Moment so ein bisschen so eine Zweigleisigkeit der Aktienmärkte. Einmal diese KI-Infrastrukturaufbauunternehmen, so wie ich sie mal zusammenfassen, die wirklich gut laufen. Auf der anderen Seite hat man aber tatsächlich sehr groß und einige Unternehmen, die im Moment einen schweren Stand haben. Allen voran sind es die Softwareunternehmen, die aktuell das Thema haben, dass sie KI-Disruption im Grunde vor der Brust haben. Das heißt, die Investoren, Aktienmärkte gehen im Moment davon aus, dass Teile der Softwarebranche durch KI-Agenten zum Beispiel ersetzt wird. Wir hatten das im letzten Podcast mit einer Kollegin Dr. Julia Schlichting hier mal diskutiert in einem Podcast, dass das vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen zu weit geht in der Fantasie, in der Vorstellung. Manche Unternehmen auch schon wieder ein bisschen zurückrudern, was den Einsatz von KI-Agenten angeht und dafür Mitarbeiter zu entlassen. Aber der Trend, der Markt gespielt wird, ist im Moment relativ klar. Und das betrifft dann nicht nur kleinere Unternehmen, sondern auch so Schwergewichte wie zum Beispiel Microsoft oder IBM kürzlich, die darunter doch schon auch ein Stück weit zu leiden haben. An den Wachstumszahlen macht sich es nicht immer bemerkbar, bei IBM zuletzt vielleicht schon ein bisschen, aber da ist es im Moment so, dass die halt wirklich einen schweren Stand haben, sodass wir eigentlich einen zweigeteilten Markt haben. Früher hat man mal gesagt, in der Hosse werden alle Boote nach oben gehoben und in der Besse sieht man, wer eigentlich die Hosen noch anhat, oder nicht. Jetzt ist es tatsächlich so, dass nicht mehr alle Boote gehoben werden, wenn die Märkte nach oben steigen, sondern das selektiver ist an der Stelle. Das muss man sich als Anleger auch einstellen. Was man noch beobachten konnte, auch gerade im ersten Halbjahr, ist, Börsengänge nehmen wieder stark zu. Ich weiß, du bist ja ein großer SpaceX-Fan. Ne? Ja. Nein, ja. Spaß beiseite, aber tatsächlich hat es Elon Musk ja geschafft, ein weiteres Unternehmen an die Börse zu bringen mit einer sehr, sehr hohen Bewertung und das mit dem historisch größten Börsengang, den wir bisher gesehen haben. Saudi Aramco war es bis dahin, jetzt ist es SpaceX und stehen noch ein paar weitere in den Startlöchern. Das heißt, auch da von der Seite ist es so, Geld steht bereit, trotz aktuell noch recht hoher Zinsen, trotz der Finanzierungsbedingungen, die vielleicht nicht ganz optimal sind. Ist es so, dass Geld bereitsteht eben um für auch neue Börsengänge, gerade in dem KI-Segment und Space-Segment, muss man tatsächlich sagen, wird doch einiges von den Investoren bereitgestellt. Es werden auch Gelder bereitgestellt, die man vorher quasi gar nicht eingesammelt hatte. Ich hatte vorhin dem Microsoft angesprochen, aber es gilt im Grunde für alle großen Technologieunternehmen in den USA, Alphabet, Meta und Co., die im Moment Unsummen in diesen Datencenter KI-Infrastrukturaufbau investieren. Das sind wirklich riesige Summen, also 700 Milliarden US-Dollar alleine von den Mag 7, die dieses Jahr investiert werden sollen. Und das sind tatsächlich echte, harte Investitionen. Und die können auch nicht mehr aus den Cashflows bedient werden. Die waren ja lange Zeit so, dass die sehr, sehr hohe Cashflows erwirtschaftet haben, die gar nicht investiert wurden. Das ist mittlerweile quasi, das wird komplett alles investiert, plus es werden sogar noch neue Schulden aufgenommen, dieser Unternehmen. Also setzen das quasi alles auf eine Karte, diesen Infrastrukturaufbau. Und Tobias, es müsste sich, oder diese hohen Investitionen machen sich natürlich auch dann ein Stück weit in der US-Wirtschaft bemerkbar, was die Wirtschaftsleistung sicherlich angeht. Zu sagen, wir haben hier doch sehr hohe Investitionen, da legt ja auch Donald Trump immer ein großes Augenmerk drauf, noch mehr reinzuholen. Wie ist das von der wirtschaftlichen Seite eigentlich zu betrachten, diese hohen Investitionen dieser Unternehmen?
Das ist natürlich einerseits hilfreich für die US-Wirtschaft, ganz klar. Die US-Wirtschaft ist sehr stark fokussiert auf diesen Faktor KI. Das hat geholfen, das wird auch weiterhin helfen. Das hat aber auch einen negativen Aspekt, wenn man so will, weil der Kapitalbedarf der Unternehmen führt natürlich dazu, dass möglicherweise das Realzinsniveau sich höher präsentieren muss, um sozusagen hier ein Gleichgewicht wieder herbeizuführen. Und das ist natürlich dann ein Problem für Unternehmen, die vielleicht nicht unbedingt in diesem Sektor tätig sind, oder für auch den Staat, der sich ja eben auch Geld leihen will. Also das Realzinsniveau muss im Auge behalten werden. Es hat aber auch positive Aspekte auf der Zinsseite. Also der neue Fed-Chef Kevin Warsh, den wir ja immer wieder im Auge behalten sollten, unserer Auffassung nach, der glaubt ja fest daran, dass es Produktivitätsfortschritte geben wird und dass diese Produktivitätsfortschritte der Fed dabei helfen werden, in der Summe vielleicht perspektivisch eine etwas lockerere geldpolitische Ausrichtung in den USA umzusetzen. Also insofern gibt es hier an verschiedensten Stellen Zusammenhänge, die man im Auge behalten muss. Aber dass eben der immense Kapitalbedarf der KI-Unternehmen oder des Tech-Sektors generell, der momentan zu beobachten ist, dass das eine Auswirkung auf das Realzinsniveau in den USA hat, das ist, denke ich, auf jeden Fall ein Faktor, den man so als richtig ansehen kann.
Ja, und vor allen Dingen, also da werden, also wir können uns das hier, glaube ich, in Europa schwer vorstellen, was da mit alles hochgezogen wird. Also ich habe gestern wieder auch einen Bericht gelesen, dass ja wirklich riesigen Datenzentren auch in Wüsten geplant werden, um sie damit Solarstrom zu betreiben. Dann wird Wasser wieder ein Problem. Wir hatten auch am Jahresanfang mal darüber gesprochen. Ich hatte mal die These aufgestellt, Datencenter im All ist immer noch etwas, was man diskutiert, was auch beim SpaceX-Börsengang wieder diskutiert worden ist, weil es Sinn macht. Es ist kühl dort, man hat Sonnenenergie rund um die Uhr und könnte eben dort Datenzentren aufbauen, um KI-Modelle zu trainieren und die Daten dann zur Erde zu schicken, weil das dann kosteneffizienter möglicherweise sein könnte, als tatsächlich so ein Datenzentrum zumindest langfristig gesehen auf der Erde zu betreiben. Ich hatte heute Morgen nochmal reingehört, sogar die Prognose aufgemacht, dass wir das erste Testdatencenter in diesem Jahr im All sehen werden. Es gibt tatsächlich so erste Tests mit NVIDIA-GPUs, die schon im All rumschweben, um zu gucken, ob die funktionieren, auch unter diesen Bedingungen. Ein richtiges Datencenter ist es noch nicht, von daher mal gucken, ob meine Prognose da an der Stelle noch aufgeht. Aber es wird da halt viel versucht und die Erkenntnis, dass das Kapital aktuell dafür da ist, ist, glaube ich, tatsächlich eine gute. Also das heißt, die Investoren sind durchaus bereit, eben entsprechende Gelder bereitzustellen, Risiken auch einzugehen. Und das spricht eigentlich auch fürs zweite Halbjahr, jetzt aus der Aktienseite, Risiko-Asset-Seite gesehen, eigentlich für ein gutes zweites Halbjahr. Auch, und das werden wir jetzt in der Berichtssaison sehen, die gerade gestartet ist für das abgelaufene Quartal, die Gewinnerwartung und die Gewinne doch auch deutlich steigen. Also insbesondere auch der US-Unternehmen ist es so, dass die Gewinne nochmal nach oben revidiert worden sind. Man erwartet jetzt Gewinnsteigerung von 20%. Und das ist schon ein Wort.
Ambitioniert, kann man sagen.
Ja, ja, genau.
Die Kurse reflektieren momentan ein zukünftiges Bild der Welt, was jetzt nicht durch Pessimismus geprägt ist.
Das muss man definitiv festhalten. Was natürlich Rückschlagsgefahren am Ende des Tages auch mit sich bringt, ohne Frage. Besonderes auch in so heiß gelaufenen Segmenten. Aber aktuell wird tatsächlich das Kursniveau durch Gewinne und Gewinnsteigerungen gestützt. Das muss man ganz klar sagen. Wenngleich, und da sind wir dann schon wieder bei Kevin Warsh, er sich auch dazu geäußert hat, wie er das eigentlich sieht und eine Warnung ausgesprochen hat, dass es möglicherweise aufgrund dieser hohen Investitionen und aufgrund dieses hohen Zubaus von KI-Infrastruktur zu Überkapazitäten kommen könnte. Und das hat er dann auch direkt mal ein paar Aktien aus diesem Sektor nach unten geschickt. Also das Wort hat Gewicht in allen Segmenten, sei es Zinsen, sei es US-Dollar, sei es die Aktienmärkte. Das wird spannend werden, auch in der Zukunft, auf zu was er sich alles
äußert. Vielleicht will er sich deswegen auch nicht mehr ganz so häufig äußern, weil er sich der Tatsache bewusst ist, dass sozusagen sein Wort jetzt mehr Gewicht hat als früher und das dann unter Umständen manchmal auch Schweigen Gold sein kann.
Absolut. Aber vielleicht hat er auch Spaß daran. Wer weiß.
Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass er hier einzelne Sektoren, er hat da auf Überinvestitionsgefahren hingewiesen, aus einer volkswirtschaftlichen Sicht. Aber der Markt versteht dann natürlich sofort, was er meint. Und dann passiert so etwas. Ne? Und insofern ist das sicherlich ein Aspekt, warum es wirklich sinnvoll sein kann, für Notenbanker auch mal einfach nichts zu sagen, selbst wenn man gut mit Worten umgehen kann.
Werden wir es erleben, dass er dieses Aktentaschenspielchen macht, was Alan Greenspan gemacht hat, dass man an der Aktentasche versucht hat, als Markt zu interpretieren, was dieses Mal passiert.
Ich hoffe nicht. Also es ist schon so, dass er sich so ein bisschen Alan Greenspan annähern wollen wird. Und Alan Greenspan hat das ja auch alles ein bisschen anders gemacht. Er hat dann so kryptisch gesprochen, dass jeder da reininterpretieren konnte, was er wollte. Und dieses Aktentaschenspielchen habe ich immer nicht besonders für sinnvoll gehalten. Ich hoffe, dass das ist ja auch der Versuch so ein bisschen gewesen, Alan Greenspans in den Medien noch mehr Präsenz als ohnehin schon zu bekommen. Ich habe eigentlich die Hoffnung, dass Borsch das gar nicht nötig hat. Der ist so präsent jetzt schon, der will gar nicht so präsent sein. Ne? Aber er macht das wirklich bisher sehr, sehr gut.
Ja, finde ich auch. Und man muss tatsächlich sagen, also ich bin wie halt auch sehr, sehr gespannt, was
es
was
ist der richtige Kevin sozusagen.
Ja, ja, genau.
Kann man wirklich sagen, ja. Da hat Donald Trump, man lobt ihn ja in Deutschland sehr, sehr selten, meistens ja auch zu Recht sehr, sehr selten, aber da hat Donald Trump auf jeden Fall den richtigen Kevin ausgewählt, denke ich.
Ja, also das macht zumindest im Moment einen guten Eindruck, das, da gebe ich dir vollkommen recht. Und ich bin aber tatsächlich auch sehr gespannt, ne, also auch auf die Ergebnisse dann der Arbeitsgruppen zum Jahresende, als auch natürlich auf die zwischenzeitlichen Äußerungen, die er dann doch zwangsweise von sich geben wird, müssen an der Stelle.
Wobei er manchmal auch einfach nichts macht, ne, auch wenn es von ihm erwartet wird. Also ich finde die Art und Weise, wie er da die Dotplots ausgehebelt wird und dann auch noch schnell sozusagen en passant das Statement of Risk Balances sozusagen so ein bisschen verkürzt hat, das fand ich schon bemerkenswert.
Ja, absolut.
Und ohne, dass das sozusagen, also es hat dann am Markt so ein bisschen versucht, in den verkürzten Text so ein paar Sachen reinzuinterpretieren, dass man Sachen nicht mehr sagen wollte. Aber darum ging es wahrscheinlich wirklich nicht, sondern man wollte einfach weniger sagen. Und das hat er relativ klar in der Pressekonferenz dann auch zum Besten gegeben, finde ich.
Ja, absolut. Also ganz anders auch, als das Powell vorher gemacht hat, muss man einfach sagen. Genau. Muss man sich auch möglicherweise erstmal daran gewöhnen, dass das so ist. Aber ich finde auch. Also
er ist ein wirklich guter Kommunikator, der ein bisschen damit kokettiert, gar nicht so kommunizieren zu wollen.
Ja, das ist doch schon mal, Kommunikation ist alles, könnte man sagen. Deswegen machen wir auch unseren Podcast. Und wir sind tatsächlich, wenn ich auf die Zeit gucke, auch am Ende angelangt.
Dann gilt auch für uns das Wort oder das Motto, Schweigen ist Gold.
Ja, aber bevor wir das tun und uns in die Sommerpause vielleicht auch ein Stück weit verabschieden, noch ein Fazit oder noch ein ganz kurzer Ausblick fürs zweite Halbjahr, was wäre für dich die Überschrift?
Eigentlich wie immer die US-Geldpolitik im Auge behalten, nicht? Und damit jetzt Kevin Warsh.
Ja, perfekt. Ich würde sagen, KI-Unternehmen im Auge behalten fürs zweite Halbjahr, so wie es im ersten Halbjahr auch ist, ist das Thema. Den einen oder anderen mag es vielleicht schon ein bisschen nerven, aber es ist eben ein historischer Aufbau an Infrastruktur, den wir dort sehen. Und darauf werden alle Augen gerichtet sein. Und wir sind auf einem hohen Niveau, ja. Die Gewinne laufen im Moment. Aber das Rückschlagspotenzial steigt und jede kleine Enttäuschung wird wahrscheinlich auch dazu führen, dass die Aktienmärkte mal eine kleine Pause einlegen. Aber grundsätzlich muss man sagen, sind wir eigentlich recht optimistisch.
Sind diese Rücksetzer dann also sozusagen Einstiegsmöglichkeiten?
Sollte man sich selektiv zumindest angucken aus unserer Sicht, ja. Nicht in jedem Unternehmen sicherlich, aber grundsätzlich tatsächlich mit einer aktuellen Lage würde ich das schon sagen, ja. Von daher, das dann vielleicht auch als Schlusswort. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie uns heute zugehört haben. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht, so wie uns beiden das Spaß gemacht hat. Und dann würde ich sagen, genießen Sie auch ein bisschen den Sommer und dann hören wir uns auf jeden Fall demnächst wieder.
Bis alles dann. Gute. Tschüss.
Investors Talk, Impulse für Ihre Geldanlage, ist ein Podcast der NordLB. Wir hoffen, diese Folge hat Ihnen gefallen. Wenn Sie Feedback haben, freuen wir uns über Ihre Nachricht unter vermögensverwaltung-vertrieb@nordlb.de.